Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Schachglatzen mit mir und Christoph Silecki. Wie immer zu Beginn, da wie immer machen wir es nicht, aber diesmal erinnere ich mich dran, gerne Vorschläge in den Kommentaren schreiben, am besten unter dem Video, das wir posten auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß, viele von euch hören den Podcast auch auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify oder sonst einer Plattform. Dort kann man das nicht so einfach kommentieren, vermute ich mal, aber gerne unter dem Video. Themenvorschlag lesen wir alles durch und hier und da greifen wir auch wieder was auf. So, was haben wir für heute vorbereitet, lieber Christoph?
Ja, wir haben ein aktuelles Thema, auch wenn natürlich der Bogen jetzt von der Zeit her dann bis Ende des Jahres geht. Ja, es geht um den Weltmeister Ding Liren aus China, der in einer Formkrise ist. Nett ausgedrückt, man könnte sogar sagen, das ist mehr als eine Krise, weil es ja schon lange andauert und irgendwie, ja, wenn sagen wir mal, Bayern München ist in einer Formkrise, dann machen die vielleicht zweimal unentschieden oder so. Und er gewinnt ja schon seit langer Zeit gar nichts mehr. Und wir haben uns halt gefragt, wie viel Sinn hat das eigentlich, macht das eigentlich, dass der bei dem WM-Match überhaupt mitmacht? Ja, weil es ist ja dann November, glaube ich, ne? Angesetzt, auf jeden Fall dieses Jahr noch. Wir reden hier von weniger als einem halben Jahr. Und kann er da überhaupt noch die Kurve kriegen? Und wie sinnvoll ist es da überhaupt zu spielen? Ja, was meinst du? Er hat ja gesagt, er will spielen. Denkst du, das wird auch auf jeden Fall passieren oder gibt es da tatsächlich noch Überlegungen?
Ob er spielt oder nicht, das entzieht sich natürlich meiner Kenntnis. Ne? Also ich weiß nicht genau, was er sich da denkt, ob er dann spielen soll oder überhaupt einen Gedanken darüber verschwendet, die WM sausen zu lassen. Es gibt natürlich berechtigte Gründe, es ihm nahezulegen. Wir wissen natürlich alle inzwischen, was mit ihm passiert ist nach der WM. Ist er in ein tiefes Loch gefallen, er war krank, er war psychisch krank und hat dann mega lange pausiert, 8 Monate ne, nach der WM, nach dem WM-Sieg April in Weikernsee 2024 kam er dann zurück, hat dann sein erstes Schachturnier wieder gespielt und das mehr schlecht als recht, hat 2 Partien gewonnen, interessanterweise gegen Gukesh die eine. Er hat aber auch 3 Partien verloren, den Rest Remis und danach wurde es nicht besser dieses Jahr. Er hat im Weißen Haus die Freestyle Challenge mitgespielt, das war natürlich Chess 960, da ist er letzter geworden, meine ich, oder ja, vorletzter. Dann Grenke Chess Classic, das war ein Rapid-Turnier, da ist er letzter geworden. Dann jetzt Norway Chess war eine Katastrophe. Die Partien waren, es ist also schlechter geworden im Laufe des Jahres. Ne? Ich verstehe, warum er wieder gespielt hat. Ich denke mal, es ging darum, dass er oder in sein Umfeld ihm nahegelegt haben, dass er wieder langsam reinkommen muss in so einen Turniermodus, ne? Dass er wieder Schach spielen muss und schauen muss, kann er wieder diese Leistung bringen, die er früher erbracht hat, nach der langen Pause. Aber es ist jetzt im Laufe des Jahres schlechter geworden. Norway Chess war wirklich eine Katastrophe. Er hat, wir erinnern uns, gegen Ferusia eine fürchterliche Partie gehabt, gegen Nakamura eine fürchterliche Partie und gegen Magnus dieses zweizügige Matt, was er übersehen hat, das war natürlich ein Anfängerfehler, der ihm natürlich nicht passieren würde, wenn er normal Schach spielen würde, seine normale Spielstärke abrufen würde. Und dementsprechend ist dieses Gespräch, was wir hier führen, absolut berechtigt und auch die Frage berechtigt, soll Ding überhaupt noch die Weltmeisterschaft spielen unter diesen Umständen? Es gibt große Zweifel, dass er überhaupt an seine alte Spielstärke wieder abrufen können wird. Und es gibt berechtigte Zweifel, dass er innerhalb dieser kurzen Zeit jetzt, wir haben jetzt nur noch ein halbes Jahr, wie du gesagt hast, bis zur WM, nachdem er eh schon jetzt 8 Monate gar kein Schach gespielt hat, eigentlich sich ein bisschen erholt hat, aber offensichtlich nicht komplett erholt hat, und in den letzten 5 Monaten einfach unterirdisch gespielt hat für sein Niveau.
Es ist halt irgendwie auch kein Trend erkennbar. Ne?
Das genau.
Ist so, wenn man denkt, okay, ne, er kommt von ganz unten und man sieht, man würde eine Kurve sehen. Ja, Man sieht manchmal, weil er kann es ja eigentlich, so Momente, die dann wieder so sind, wie er früher war. Ne? Er gewinnt dann zum Beispiel gegen Nakamura diese Armageddon-Partie gewonnen. Ja, ist ja nur eine Blitzpartie sozusagen, aber das ist sicherlich dann mal so ein Silberstreifen, ne, am Horizont, dass man doch mal irgendwann vielleicht da wieder hinkommt. Es ist natürlich so, ich denke, er hat da durch die Hoffnung auch gehabt, einfach mal mit man gewinnt ja manchmal auch Partien, wenn man nicht gut in Form ist. Einfach, weil der andere irgendwie auch irgendwie Quatsch macht. Ne? Auch auf dem Niveau ist es ja mal so. Und vielleicht hat er die Hoffnung auch mal gehabt jetzt, ne, dass einfach mal mit einem guten Resultat, wo man vielleicht selber gar nicht so viel für kann, einfach mal der Schalter umgeht. Ne? Man kann es ja manchmal psychologisch auch nicht so genau erklären, ne, warum man in den Lauf reinkommt oder nicht. Aber aus irgendeinem Grund muss man erstmal irgendwie eine gewinnen. Ne? Dieser erste Schritt muss erstmal getan werden. Und in der klassischen Bedenkzeit hat er ja jetzt in Norwegen keine gewonnen und war auch kaum in der Nähe. Ich glaube, es gab eine Partie, in einer Partie stand er, glaube ich, gut und hat sie dann auch nicht gewonnen. Also ging das noch in mir aus.
Remis gegeben, fast schon irgendwie ohne Kampf gegen Prag war das, glaube ich, ne?
Ja, ich habe jetzt nicht alle Partien so genau im Kopf. Ich habe es zu mir einigermaßen verfolgt, aber ich kriege nicht alles zusammen. Also ne, gelegentlich sind mal so Momente, die ganz okay sind noch, aber es gibt halt auch so Partien, wo man denkt, der ist gar nicht da. Also der wirkt nicht anwesend. So in, also auch Körpersprache, ne, alles, was man sich so vorstellt, wie jemand am Brett sitzt. Also man stellt sich, das ist natürlich jetzt ein komischer Vergleich, ne, aber wenn man jetzt überlegt, so wie so ein Kasparov am Brett sitzt, ne, der wo man denkt oder saß früher, ne, wo man denkt, der will gleich rüberspringen und den anderen erwürgen, ne, also mit so einer absoluten, ne, und Ding war natürlich nie so ein Typ, ist ganz klar, aber er wirkt eigentlich schon. Der wirkt schon geschlagen, bevor es dort losgegangen ist, so richtig, ne? Und das gab es natürlich vorher auch nicht, ja, weil der hatte dann auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein durch die Erfolge, die er auch hatte. Und das ist im Moment irgendwie ja überhaupt nicht da. Also auch nicht so in dem Nachklang von dem WM-Match, ne? Also man würde ja denken, eigentlich wird man eine Stufe hochgezogen, ne, dadurch, aber es ist nicht passiert.
Ja, das ist das Interessante, ne? Also jetzt zwei Sachen, auf die ich eingehen möchte. Vielleicht das letzte erstmal, genau. Normalerweise sollte man ja meinen, wenn man so eine WM, da steht man ja unter enormem Druck, mentalen Druck und der sich dann auch auf die Physis auswirkt. Er hat aber das WM-Match gewonnen und man hätte meinen können, er hätte dadurch natürlich ein ganz neues Selbstbewusstsein entwickelt, was aber bei ihm gar nicht der Fall war, sondern genau ins Gegenteilige gegangen ist. Ne? Wichtig ist in dem Zusammenhang zu sagen, Ding war schon immer ein Spieler, der sehr phlegmatisch war, sehr sensibel und nach außen hin sehr, sehr introvertiert. Wir müssen so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen, weil viele Zuhörer Ding ja erst nach der Pandemie kennengelernt haben mit dem Kandidatenturnieren und der WM, weil viele neue Leute natürlich hinzugekommen sind in die Schachwelt. Ding war außergewöhnlich stark in den Jahren 2017 bis 2019. Da hat er 100 Partien hintereinander nicht verloren und hat einen neuen Rekord aufgestellt im klassischen Schach und galt so ein bisschen als unbesiegbar in der Zeit und war neben Magnus Carlsen und Caruana der beste Spieler der Welt in der Zeit. Witzigerweise hatte Mamedjadov damals auch über 2800 Elo. Das war Oktober 2018. Da hatte Ding seine höchste Elo-Zahl bisher mit 2816. Und er galt damals im Prinzip als legitimer Herausforderer für Magnus Carlsen. Und Carlsen war ja selbst einer der Spieler, der immer gesagt hat, Ding ist auf jeden Fall gleich stark, ungefähr, ne, im klassischen Schach. Interessanterweise hat Carlsen übrigens den Rekord gebrochen ein Jahr später, mit mehr als 100 Partien nicht verloren am Stück. Und dann kam die Pandemie. Das ist wahrscheinlich ein großer Punkt gewesen bei Ding, der ihn zurückgeworfen hat, weil er im Gegensatz zu den Spielern in Europa und Amerika sehr wenig Möglichkeiten hatte, Schach zu spielen. Ne? Er hat auch online ja kaum gespielt und es gibt ja diese lustigen Turniere, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auch aus der Champions Chess Tour oder sonstigen Turnier, wo er gegen Carlsen spielt und dann halt die Verbindung abbricht.
Ja, ja, genau. Es war immer technisch problematisch. China ist ja auch internettechnisch ja kompliziertes Thema, ne? Weil die sind dann hinter irgendwelchen Mauern, also ne, technischen Mauern, das ist dann kompliziert, dann sind irgendwelche Lecks drin oder Abbrüche oder sonst was. Ja. Sind verschiedene Probleme, die da noch entstehen. Und außerdem gab es auch immer dieses Zeitverschiebungsthema, ne? Also der hatte Schwierigkeiten, da überhaupt mitzumachen. Ne?
Genau.
Und ich denke auch, diese ganze Isolationssituation in China war vielleicht auch noch eine andere als hier. Ja, ich glaube, da kein Thema, was ich jetzt groß verfolgt habe, muss ich sagen. Aber man hat ja da teilweise gesehen, gerade in der Anfangszeit der Pandemie, ja, die hatten ja Panzer auf den Straßen, um da alles zuzumachen, ne, ganz am Anfang. Also die Mittel, die da eingesetzt wurden, waren ja noch viel
drastischer,
repressiver als hier, ne, logischerweise. Ja, weil es eine ganz andere Gesellschaft da ist, ja. Und das hat offenbar schon nicht geholfen. Aber er hat ja dann trotzdem noch, das muss man ja sagen, das ist ja so ein bisschen das Paradoxe, dass er dann geschafft hat, in 2022 sich für das Match zu qualifizieren und dann auch zu gewinnen. Ja, also da mussten natürlich ganz viele Dinge zusammenkommen. Also er hat im Prinzip eigentlich in schon einer bestehenden Krise trotzdem seinen größten Erfolg dann ja feiern können und ist dann in ein Loch gefallen. Ja.
Ja.
Ist natürlich manchmal auch so, wenn man dann irgendwo vielleicht angekommen ist bei dem größten Ziel, was man haben kann, ja, dass man dann irgendwo vielleicht auch irgendwie auch so eine Sinnfrage sich manchmal stellt vielleicht, ne? Jetzt hat man den Titel gewonnen, ne? Was kommt jetzt noch, ja? Also die Kombination von das Größte erreichen, ne? Und diese Spannung, die dann vielleicht weg ist, ne? Das kann natürlich vielleicht auch was sein, was zusammen ganz schwer passt, ne? Also man steckt ja nicht drin, ne? Wir können uns ja nur vorstellen, wie das ist, ja? Aber es kann sein, wenn man dann eh schon vielleicht anfällig ist für so eine psychische Instabilität, dass das dann einfach zu viel ist, ne? Denkbar. Oder scheint so zu sein.
Mhm. Wir haben jetzt bis in diesem Podcast noch nicht klar benannt, aber es ist ja klar, dass er an Depressionen litt und natürlich auch Medikamente genommen hat jetzt in der ganzen Zeit. Und ich vermute mal, er nimmt immer noch Medikamente, also dass es noch nicht überwunden ist. Dementsprechend auch erstaunlich, dass er diese Turniere in diesem ersten halben Jahr jetzt auch überhaupt gespielt hat unter diesen Umständen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass, also was ich vermutlich in der Gesellschaft noch nicht so klar durchdrungen hat, ist, dass natürlich eine mentale Erkrankung eigentlich genauso wirkt wie eine physische Verletzung. Ne? Beim Sport, Schach, okay, physisch verletzen und nicht Schach spielen ist kaum möglich. Also wie willst du dich da verletzen, physisch und nicht Schach spielen? Aber wenn man von anderen Sportarten ausgeht, wenn man verletzt ist, dann spielt man einfach nicht und setzt so lange aus, bis man wieder fit ist, ne? Also gesund. Und in diesem Fall müsste man eigentlich auch sagen, okay, er ist einfach nicht gesund, er ist verletzt, nennen wir es mental verletzt, und er sollte sich die Auszeit nehmen, einfach so lange auszusetzen, bis er wieder gesund ist. Natürlich gibt das da von außen keine Regeln, ne? Also es gibt keine Instanzen, also die FIDE sagt ja nicht irgendwie, ey, du kannst nicht spielen unter diesen Umständen, deswegen darfst du deinen Titel nicht verteidigen. Ne? Also bei einem Boxer würde man sagen, ey, du bist verletzt, du kannst nicht boxen jetzt, ne? Dann müssen wir warten.
Ja.
Ne? Mhm. Aber beim Schach wird dann anders gehandelt, weil es natürlich eine mentale Geschichte ist. Aber aus meiner Sicht sind mentale Verletzungen, ich nenne es mal Verletzungen, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber genauso zu bewerten wie physische Verletzungen. Und ich hatte ihn ja schon erlebt im Weißen Haus. Ich habe ihn auch schon früher gesehen. Er wirkte für mich wie ein Häufchen Elend. Ich habe ihn auch in Karlsruhe gesehen. Und da habe ich sowieso die ganze Zeit gefragt, so, was will er hier? Was macht er hier? Wieso spielt er hier Schach gerade? Ja? Wird ihm das von außen angetragen? Glaubt er muss Schach spielen, um wieder reinzukommen? Oder versucht er es?
Ne? Das vermute ich persönlich.
Ja.
Ich glaube, sich das von außen Druck kommt, glaube ich, weniger.
Ja, glaube auch nicht so recht, nee. Mhm. Ich glaube, was hier hin und wieder spekuliert wird, dass chinesische Schachverband oder dort irgendwelche staatliche Instanzen ihn bedrängen, etwas zu tun. Ich glaube, das ist nicht der Fall, weil Schach hat in China jetzt auch nicht so die Riesenbedeutung. Das ist jetzt nicht Tischtennis oder keine Ahnung was. Und ich denke, dass er schon relativ frei entscheiden kann. Allerdings hat er kein so großes Umfeld, wie es aussieht. Klar, er hat wahrscheinlich einen Arzt, er hat seine Mutter, die ihn begleitet. Ne? Also so minimale Begleitung halt. Ne?
Ja, wir haben natürlich auch hier die Situation mit dem WM-Match, dass wir beim Schach ja auch ein bisschen eine fast einzigartige Art und Weise haben, wie der Weltmeistertitel überhaupt gehandhabt wird. Ja, in anderen Sportarten hast du gar keine, also es gibt manche Sportarten, immer Tennis, da gibt es so eine ATP-Weltmeisterschaft oder so, aber mit einem ganz anderen Stellenwert. Da gibt es die Grand Slams und so, ja. Aber wenn dann jemand jetzt verletzt ist, egal ob jetzt physisch, psychisch, ja, sagt, kann ich spielen, dann setzt er halt aus und steigt dann wieder ein. Also es ist ja nicht so, dass dann dieser Titel, der große Titel, verloren ist. In dem Moment, wenn Ding jetzt wirklich sagen würde, Jungs, ich kann nicht spielen, unmöglich.
Und das stimmt, ja.
Dann ist er raus, ne?
Dann ist also, er erstmal raus, ja.
Ja, und mit Verlaub wird wahrscheinlich auch dann nicht nochmal hinkommen, weil der Weg ist ja nun unglaublich schwierig. Und ja, das ist so ein Ding, einmal das zu haben, muss man eigentlich dranbleiben sozusagen, weil man ansonsten wahrscheinlich dann nicht mehr hinkommt. In anderen Sportarten kann man vielleicht sagen, gut, dann greifst du nächstes Jahr wieder an. Ja, okay, geht ja hier nicht. Ja. Also die Frage übrigens ist interessant, ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, könnte er denn nicht tatsächlich wirklich sagen, also ich bin nicht gesund, das kann man ja auch ärztlich ne, also das kann man ja prüfen lassen sozusagen, können wir verschieben wenigstens zum Beispiel ein halbes Jahr oder so. Könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass das vielleicht möglich ist. Ist noch nie diskutiert worden, glaube ich. Habe ich zumindest nie gelesen.
Nee, ich auch nicht. Mir fällt gerade ein beim Tennis, Naomi Osaka, die Tennisspielerin, die war ja auch psychisch krank, hat lange ausgesetzt und hat dann wieder langsam angefangen zu spielen. Die hat sehr, sehr lange ausgesetzt, meine ich.
Ja.
Dementsprechend ist das schon möglich natürlich. Was passiert eigentlich, wenn ein Ding nicht antritt? Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass er sich selbst so einen Druck macht, zu sagen, er will unbedingt spielen. Er hat zwar gesagt, er will spielen, aber also erstmal das Geld, glaube ich, spielt keine Rolle. Darum geht es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass er unbedingt Weltmeister bleiben will. Er hat ja nie von sich behauptet, auch den Jahren zuvor, als er so stark gespielt hat, ich will unbedingt Weltmeister werden. Vielleicht war es mit Sicherheit im Hinterkopf oder so, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass es wie ein Damoklesschwert über seinem Haupt schwenkt. Mhm. Irgendwie so. Das war jetzt nicht so irgendwie der immense Druck immer. Es ist einfach eine. Also man kann auch Depressionen, ich bin da kein Experte zu, auch jetzt schlecht erklären nach Hause, wenn man kein Experte ist, aber ich habe sehr viel Respekt davor. Sehe das nicht irgendwie so als psycholabile Geschichte, bla, ne, wie viele Leute das immer so abtun. Das ist einfach eine ernsthafte Erkrankung, die kann auftreten bei jedem, völlig unabhängig von sozialen Status, vom finanziellen Umfeld und überhaupt, ne? Da gibt es genug Beispiele. Ich kenne auch Beispiele aus meinem privaten Leben, ich kenne auch Beispiele aus dem Sport, die gibt es, ne? Wir erinnern uns zum Beispiel an den tragischen Tod von diesem Torwart, ne? Ich weiß nicht mehr, weißt du, der Torhüter?
Robert Enke, ja.
Genau, ne? Also ganz, ganz tragisch, ne? Also ich meine, das kann jeden treffen. Das kann jeden treffen, ne? Völlig egal, woher er stammt. Und das muss man einfach auch wirklich sehr ernsthaft und seriös hinterfragen und beachten. Ne? Wenn er nicht spielen kann, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn er sagen würde, ich spiele nicht. Ich würde das total respektieren.
Absolut, ja.
Ja,
also,
und würde ihm alles Gute wünschen, dass er wieder gesund wird.
Er hat selber eigentlich im Interview gesagt, also ich glaube, bei der Taz, ne, bei der Deutschen Zeitung, dass er spielen will. Das war der Stand April, glaube ich, da kam das Interview zumindest raus. Und ich glaube, da hat er so sinngemäß gesagt, dieser Titel ist zu wichtig, um ihn so herzugeben. Ja, da war nämlich schon die Frage, ob er darüber nachdenkt, ob er spielen will oder vielleicht eben auch nicht. Ne? Falls er übrigens nicht spielen würde, dann würde Nakamura nachrücken. Ja? Also dann würde Nakamura gegen Gukesh spielen. Wir hätten im Prinzip dann eine ähnliche Situation wie bei dem letzten Match, ja, wo dann im Prinzip der Titelverteidiger nicht spielt und dann dann kommt die Nummer 2 und 3 dann zum Zuge sozusagen.
Ja, witzig ist, dass Nakamura punktgleich war mit Nepo und Caruana beim Kandidatenturnier, aber irgendwie so eine komische Wertung dann entschieden hat, dass er Zweiter ist. Ja, genau. Ja,
das wär natürlich auch wieder so eine Absurdität, ne, wenn das jetzt passieren würde. Und dann hat keiner jemals sich Gedanken gemacht, wie waren denn da jetzt genau die Regeln? Ne? Was für ein komischer Tiebreak zählt dann wieder? Gut, okay. Aber ich glaube persönlich auch nicht, dass das passieren wird. Also ich glaube, das Match wird stattfinden. Ich bin mir da, ich weiß nicht, ich würde dem eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit geben.
Ja, im Moment sieht es danach aus. Die nächsten Monate sehen so aus. Also er hat geplant, ein paar Sachen zu spielen. Erstmal diese Team Rapid WM, die in Kasachstan stattfindet, ne, für Team China.
Ja.
Das habe ich gelesen. Und dann Singfield Cup, da ist er gemeldet im August. Olympiade würde ich von ausgehen in Budapest im September für China, die Nationalmannschaft. Also wenn er meint, er möchte spielen bis zur WM, dann wäre das natürlich die nächste Station. Ist aber noch nicht veröffentlicht, nicht alle Kader sind veröffentlicht für die Olympiade. Deutschland hat schon veröffentlicht, aber China noch nicht, glaube ich. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aus China Informationen zu bekommen. Es ist nicht so wie in Europa oder in USA oder in der englischsprachigen Welt, dass man regelmäßig News liest aus den jeweiligen Ländern. Aus China bekommt man überhaupt keine News.
Im letzten Jahr war ja so ein Blindflug, ja. Er hat ja nicht gespielt, ne? Also er hat die WM gespielt, dann noch dieses Bukarest-Turnier und dann war ja bis Ende des Jahres gar nichts. Aber da war auch, man hat auch kaum was gehört, ja? Also nur so ein bisschen so Gerüchte, Küche, aber es gab keinerlei offiziellen Statements, was auch überraschend war eigentlich. Ne? Normalerweise muss doch, dann würde man denken, ne, auch vielleicht so ein Sportverband wie dann der Verband von China irgendwie mal was sagen, was mit ihrem Weltmeister ist, nachdem sie jetzt den Titel da gewonnen haben. Ne? Auch als Verband, aber da kam ja auch nichts. Ne?
Ja, sehr zurückhaltend.
Ja,
ne?
Ja. Gut, er hat ein paar Dinge dann jetzt geplant. Mal schauen, vielleicht wird es dann ja wirklich besser. Aber gibt es denn irgendwie, hast du eine Idee, was könnte der denn machen, um wieder das Ruder rumzureißen? Ja, wäre sinnvoll, vielleicht mal ein paar schwächere Gegner zu
bespielen? Nein. Ich glaube, das hat nichts mit Schach zu tun. Ne? Das ist eine reine. Er ist krank gerade. Ne? Er ist einfach, ich sehe ihn als krank an. Ich sehe ihn als, es ist eine Erkrankung für mich und die muss überstanden werden. Wie die überstanden wird, da sind wir keine Experten. Ne? Ich denke, da gibt es diese Mittel und Wege, ne? Wie man Depressionen behandelt. Aber aus meiner Erfahrung dauert sowas halt extrem lange, ne? Was ich aus meinem privaten Umfeld kenne. Und ohne Medikamente ist es kaum zu lösen. Und wenn man sich seine gesamte Geschichte anschaut, er war ja, schon, wie gesagt, schon immer so ein sehr introvertierter Mensch, ne? Und kein Vergleich zu Marken Carlsen oder einem exaltierten Hans Niemann. Das ist genau das Gegenteil. Ganz ruhiger Typ irgendwie und der niemand was zuleide tut, ne? Und so voll in sich gekehrt. Schon ganz früh, ne? Auch früher schon. Dass es natürlich in diese Richtung läuft, ist natürlich super, super schade. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, also vielleicht das, das zum Abschluss zu bringen. Also, ich sehe die Gefahr halt, wenn er spielt, dass die WM dann enorm Schaden nehmen wird und im jetzigen Stand jetzt hat er gar keine Chance gegen Gukeš. Auch ein Ding B oder Ding C.
Naja, nee, ist, er müsste also ganz enorm zulegen gegenüber dem jetzigen Stand, ganz klar.
Ansonsten droht die WM ein absolutes Fiasko zu werden. Für ihn, PR-mäßig, dem Status der WM. Natürlich gibt das Schlagzeilen in den Medien, gar keine Frage. Ne? Da wird überall berichtet werden drüber, wenn ein Ding auf so eine Art und Weise antritt. Und dann werden natürlich die Fragen kommen, ne, warum hat er überhaupt gespielt? Ne? Ist ja ganz klar. Ich hoffe es nicht für ihn, aber die Gefahr ist halt riesig. Ne? Und ich hab noch von Magnus Carlsen ein Statement gehört in einem Podcast und das geht so in die gleiche Richtung halt. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, sagt er, dass er nie wieder zurückkommen wird, ne? Wie er mal früher war, ne? So wie er sich jetzt verhält und gibt halt. Ne?
Ja, ist auch denkbar, dass es sozusagen schlimmer dadurch wird, dass er sich immer weiter dem aussetzt sozusagen. Ja? Weil er geht ja immer wieder in die Spielsituation rein, der ja nicht gewachsen ist und verliert weiter. Ja? Also das kann ja auch nicht unbedingt helfen. Ne? Also, ja, gut.
Schwierig.
Vielleicht wär's besser, dann nicht zu spielen, aber die Wahrscheinlichkeit wird, halte ich auch für gering. Also ich glaube, das wird stattfinden, ja. Man kann vielleicht hoffen dann noch, wenn er spielt, dass es dann in Singapur ist und nicht in Indien. Das wäre nämlich wahrscheinlich noch wilder, ja, wenn dann in Indien gespielt wird und Gukeš tritt an, ja, und wenn, das wird einen riesen Trubel dann geben. Und da wäre vielleicht Singapur für ihn noch das Bessere. Das hat er auch, glaube ich, gesagt, ne, dass er das vorziehen würde. Aber wie die FIDE dann entscheiden wird, weiß man auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, sind diese Gebote eigentlich, die sind ja raus, ne, oder die sind abgegeben. Es gibt aber da keinen Favoriten oder so. Hast du das mal irgendwie angeschaut oder?
Nee, nicht wirklich. Aber letztendlich entscheidet das Geld meistens bei diesen Geschichten, so wie ich das von den Jahren zuvor kenne. Ich glaube aber, dass es keinen besonderen Einfluss hat, letztendlich, auf das Ergebnis. Eine Sache, auf die ich vielleicht noch hinaus wollte, ist, viele Leute unterschätzen diesen immensen Druck, den man als Schachprofi hat, dieser mentale Druck. Wenn man kein klassisches Schach bisher in seinem Leben gespielt hat und nur online so ein bisschen rumgezockt hat, dann hat man gar keine Ahnung, nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was für ein mentaler Druck hinter einem Profisportler im Schach steckt, der auf einen lastet. Also auch für uns, die wir jetzt nicht diese Vollprofis waren, sondern eher so Semi-Profi, würde ich uns bezeichnen. Ne? Wir spielen ja sehr lange Schach oder haben gespielt. Ich pausiere ja im Moment, aber wir haben ja so 30, 40 Jahre Erfahrung. Ich kann nur sagen, dieser Druck bei einem klassischen Turnier ist unfassbar groß. Unfassbar groß. Und eine Niederlage ist immer, wir haben schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, ne, in einem Podcast, wie man mit Niederlagen umgeht. Ne? Dann ist man stundenlang damit beschäftigt, man ist niedergeschlagen und will nichts von nichts und niemandem etwas wissen. Und das dauert auch manchmal Tage. Ne, bis man sich davon erholt. So, ne? Natürlich, wenn man innerhalb eines Turniers ist, dann geht dann natürlich die nächste Runde am nächsten Tag, dann vergisst man das relativ schnell wieder. Aber der Druck ist immens. Der ist nicht zu vergleichen mit anderen Sportarten, gerade nicht mit Mannschaftssportarten, definitiv nicht. Das ist ein Ego-Ding, das durchzieht einen die ganze Zeit, ne? Christoph.
Was auch da ganz stark unterschätzt wird von Spielern, die Situation gar nicht kennen oder so nicht, so informiert sind, ist, was neben dem Arbeiten am Brett ja noch passiert. Also die Partie kann ja 5-6 Stunden dauern, passiert ja auch häufiger bei WM-Matches, es wird ja viele mittlerweile einfach ausgespielt. Wir haben ja nicht so die Situation, wie das mal so vor 30, 40 Jahren war, da machen sie mal nach 10 Zügen Remis oder so, sondern die spielen ja die Partie ein paar Stunden. So, und dann wird ja noch vorbereitet für den nächsten Tag. Da sind ja noch mal ein paar Stunden angesagt, um für den nächsten Tag auch irgendwie gewappnet zu sein. Man kann sich regelrecht vorstellen, was das für Spiralen gibt. Du hast diese anstrengende Partie, dann musst du dich wieder vorbereiten. Dann weißt du, okay, du hast der nächsten Partie weiß, der Knaller spielt wieder Russisch, wie willst du irgendeine Partie kriegen und so weiter. Also du musst immer wieder Fragen beantworten und Probleme lösen. Mhm. Und es ist ja endlos, ne? Über eine Phase von 2-3 Wochen. Bei einem WM-Match jetzt ist ja noch länger als bei einem Turnier. Ne? Aber selbst bei einem normalen Turnier, da merkst du ja schon irgendwann, wie das so gegen Runde 6, 7, 8, wenn man mal 9 Runden sieht, ne, wie anstrengend das ist, immer wieder neu, ne, vorbereiten, ein bisschen nachbereiten, willst ja denselben Käse vielleicht nicht nochmal machen und so weiter. Also es ist ja praktisch kaum Zeit für irgendwas anderes. Ne? Es dreht sich ja alles um dieses Turnier, was du spielst. Mhm. Und wenn dann irgendwas schief läuft, also wenn man jetzt in Topform ist, dann wird man ja manchmal einfach getragen. Ne? Dann,
ja, klar.
Dann läuft's einfach, ja. Und
ist das schönste Gefühl, irgendwie so ein Turnier zu gewinnen oder eine Partie zu gewinnen gegen stärkeren Spieler, ist sensationell. Mhm. Aber eine Niederlage ist genau das Gegenteil halt.
Du weißt manchmal auch, ich weiß nicht, du kennst das ja auch, wenn es gut losgeht, ja, dann weißt du, das läuft jetzt hier. Aus irgendeinem Grund, das läuft dann auch wirklich, ne? Ich kann mich erinnern, also als ich meine allererste EM-Norm gemacht habe, habe ich 5 aus 5 gehabt, die ersten 5 Partien, ne? Und ich meine, okay, ich brauchte nur +6, aber okay, das schaffst du jetzt schon, ne? Aber ich wusste auch nach der zweiten, oh cool, die gewinne ich auch, oh ja, der gewinne ich auch. Und dann lief es einfach, ne? Aber wenn du dann in der Abwärtsspirale bist, ne, dann willst du einfach nur nach Hause, ne? Also, und das geht natürlich bei so einem WM-Match nicht und auch schon gar nicht bei einem, ja, bei einem Großmeisterturnier oder so, ne? Also ich meine, bei irgendeinem Open-Turnier, da kann man ja vielleicht noch irgendwie sich so bis zum Ende durchlavieren, aber wenn man da einmal in der Krise steckt, da muss man das bis zum Ende, ist man dann da der Punching Ball. Ne? Das siehst du ja bei den Turnieren jetzt auch. Ich muss ganz kurz, das habe ich heute früh noch gesehen, ne? Als ich mich vorbereitet habe auf die auf unsere Folge hier. Ne, die Partie Ding gegen Caruana bei dem Norway Chess. Hattest du die gesehen? Diese Kirmes-Eröffnung, die Caruana da gespielt hat?
Ja, weil er mit Schwarz.
Ja, das ist wirklich jetzt so, ne, will mit Biegen und Brechen, ne, den armen Ding jetzt irgendwie, hätte er auch fast geschafft, ne, der hat Verwicklung erzeugt und ging dann irgendwie Remis aus.
Ja, aber Ding hat einfach einen Bauern mehr, ne?
Ja, also ganz komische Partie. Aber da hast du wirklich gesehen, ne, das ist jetzt hier wirklich so, der Versuch, den am Boden liegenden jetzt, ne, jetzt mit allen Mitteln, ne, muss man jetzt, aber das passiert dann, ne, wenn einer dann in schlechter Form ist, dann gehen alle da drauf, ne, das ist halt auch Wesen dieses Spiels, ja.
Okay, also, es ist sehr, ja, ein bisschen traurige Situation gerade,
ja,
den.
Ja.
Aber muss man sagen, jeder drückt ihm die Daumen, dass es ihm bald wieder besser geht und er wirklich einfach nur, also ich wünsche mir einfach nur, dass er gesund wird wieder. Mir ist es völlig egal, ob er den WM-Titel behält, ne, weil die Belastung, die er gerade durchmacht, ne, die Zeit, die er durchmacht, ist nicht schön. Und ich wünsche mir, dass er zur WM antritt und dass wir ihn so sehen, wie wir ihn früher gesehen haben. Also dann hat Gukic keine Chance.
Es ist übrigens, ja, das stimmt. Es ist übrigens auch, finde ich, schön zu sehen. Und ich nehme den Spielern das auch ab, dass praktisch alle anderen Top-Spieler da ihm irgendwo auch sagen, hör mal, also die ich glaube, die drücken ihm auch die Daumen, obwohl das ein Konkurrent ist, weil die sehen alle, wie miserabel der sich fühlt und fühlen mit, das merkt man wirklich. Das hat man ja auch teilweise in den Interviews schon gehört, ja, auch jetzt beim Norway Chess. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm, dass die dann, die können das auch super, glaube ich, nachvollziehen.
Ja, also,
können das eher nachvollziehen als Außenstehende jetzt.
Ne? Naja, das haben wir ja versucht auch gerade so mitzuteilen. Ne?
Ja, genau. Also dann hoffen wir, ich hoffe das auch. Und in der Tat, also wenn ein Ding irgendwie ansatzweise in seine frühere Form kommt, dann wäre er natürlich Favorit.
Ja.
Gukesh, ohne Frage.
Ohne Frage.
Also wer wirklich den nie gesehen hat, wie der spielen kann, der soll mal auf YouTube suchen, ne? Thinkfield Cup 2019 Tiebreak, ne? Dann, oder Playoff, ne? Da spielt Ding gegen Magnus und macht den weg. Also einfach weg. Und da sieht man, was der eigentlich kann.
Ja, ja klar, der war in den Jahren 2017 bis 2019 war er im Peak und hat sensationell gespielt. Und
Ja, also wir hoffen das Beste.
Alles klar. Und jetzt dürft ihr gerne auch eure Meinung hinterlassen und Was glaubt ihr? Wird Ding bei der WM antreten? Ja, nein? Und sollte oder sollte er vielleicht lieber sich auskurieren? Christoph, ich danke dir.
Ja, bis bald und hinterlasst eure Themenvorschläge. Macht's gut.
Ciao.